ARD Sounds.
Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
War Ihr Opa in der SS? Was hat Ihre Familie unter Hitler getan? Solchen Fragen entkommt seit einigen Wochen kaum jemand, der die Angebote von Medien wie der Süddeutschen Zeitung, der Zeit oder des Spiegel nutzt. Dort lässt sich nämlich mittels einfacher Online-Suche die Mitgliederkartei der NSDAP durchforsten. Das US-Nationalarchiv hatte diese Daten digitalisiert und ins Netz gestellt. Sehr viele Menschen nutzen das, wollen herausfinden, wie es um die Nähe ihrer Verwandten zum Nationalsozialismus bestellt war. Einige Stimmen aus München.
Meine Mutter, von der weiß ich, dass sie eine relativ glühende Hitler-Anhängerin war.
Dass jetzt das ins Netz gestellt wird und dass Menschen, die gedacht haben, ihre Eltern und Großeltern hatten alle eine blütenreine Weste, das finde ich extrem wichtig.
Ich gehe davon aus, dass sie da nicht waren. Aber man weiß es ja oft nicht. Oft ist man dann auch selber überrascht, was dann wirklich dabei rauskommt. Deswegen finde ich es gut, dass es diese Kartei gibt, dass man das nachschauen kann.
Ich weiß, was mein Opa war, dass der bei der Partei dabei war. Und nachher haben sie gesagt, ja, da hast du dabei sein müssen, weil es uns Konsequenzen gehabt hat.
Ist mir eigentlich relativ egal, ehrlich gesagt. Weiß nicht, es gibt so viele Probleme im Hier und Jetzt, da muss man sich irgendwie über die Vergangenheit nicht so wirklich Gedanken machen, finde ich.
Sollte jeder selber dann aufarbeiten. Ich finde, das ist unsere Geschichte. Und da sollte man eigentlich nicht die Angst machen.
Wer da weiter forschen möchte in Sachen Familiengeschichte, kann das auch in historischen Archiven tun, wie dem Staatsarchiv in München. Dort allein lagern 170.000 sogenannte Spruchkammerakten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Kammern haben damals ähnlich wie Gerichte in Entnazifizierungsverfahren untersucht, inwieweit eine Person in das NS-System involviert war. Und gesprochen habe ich darüber vor der Sendung mit Julian Holzapfel, Leiter des Münchner Staatsarchivs. Hallo, grüße Sie.
Grüße Sie.
Herr Holzapfel, beobachten Sie das auch, dass das Interesse an dem, was Sie im Archiv haben, gestiegen ist, seit die NSDAP-Akten zugänglich gemacht wurden?
Ja, das sehen wir jeden Tag. Wir haben diese Spruchkammerakten seit dem Jahr 2000 bei uns. Da wurden sie zur Archivierung an uns abgegeben. Wir haben seitdem tatsächlich ein hohes Interesse. Schon in den 2000er Jahren haben wir sehr viele Anfragen beantwortet. Seitdem ist das Interesse aber jährlich gestiegen. Und wir sehen jetzt durch die Veröffentlichungen, die Sie angesprochen haben, nochmal einen Riesensprung. Wir haben jetzt derzeit 5 bis 10 Anfragen pro Tag, allein pro Tag. Es können bis zu 20 pro Tag sein von Menschen, die uns fragen, gibt es zu Mitgliedern aus meiner Familie oder zu Personen, für die ich mich interessiere, eine Spruchkammerakte.
Und wie erklären Sie sich, dass jetzt eben nicht nur Historiker, sondern ganz viele normale Privatmenschen dieses Interesse haben und da nachforschen wollen? Wie war das eigentlich mit meiner Familie? Ist ja jetzt doch schon viele Jahrzehnte her.
Ich denke, dass dieses Interesse nie weg war. Ich denke, dass es immer Geschichten in den Familien gibt, die nicht richtig hinhauen, die nicht sein können. Dass die Enkelgeneration, heute ist es oft die Urenkelgeneration, sagt, ich will mich damit eigentlich nicht abfinden. Nicht mit der Geschichte, die mir seltsam vorkommt, nicht mit dem Schweigen in der Familie. Und die dann sagen, gut, dann muss ich außerhalb der Familie suchen. Und was jetzt passiert, ist, dass durch die Angebote der großen Zeitungen, die NSDAP-Mitgliederkartei zu durchsuchen, einfach viele auf dieses simple Faktum kommen. Mein Urgroßvater, mein Großvater, meine Urgroßmutter war in der NSDAP. Dann ist der Schritt eigentlich nicht mehr unendlich weit, beim Staatsarchiv oder bei anderen öffentlichen Archiven zu fragen, gibt es dann vielleicht auch eine Entnazifizierungsakte.
Und die liegen eben in großen Teilen zumindest bei Ihnen, Spruchkammerakten. Erzählen Sie uns, was sind das genau für Quellen? Was steht da drin?
Also Spruchkammern waren ja, die Verwaltungshistoriker sagen ganz trocken, eine Laienbürokratie. Das war eine spezielle Form von Gericht oder Tribunal, was nicht ein ordentliches Strafgericht ist, sondern Gerichte, quasi Gerichte, die speziell zur Entnazifizierung zusammengerufen wurden und die den Auftrag hatten, eine Person einzustufen. War diese Person also ein Haupttäter, ein Mitläufer, ein Belasteter, ein Minderbelasteter? Es gab da Kategorien. daraus ergab sich etwas, dass diese Person Sühneleistungen zu bringen hatte, dass diese Person aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen wurde, um der deutschen Gesellschaft in der Nachkriegszeit eben einen Neuanfang ohne diese belasteten Personen zu ermöglichen. Was steht in den Akten drin? Das lässt sich ein bisschen vergleichen mit einer Gerichtsakte. Es sind Einzelfallakten. Es beginnt immer mit einem Meldebogen, wo erstmal die betroffenen Personen über sich selbst Auskunft geben. Das waren alle Deutschen ab 19 Jahren, älter als 18. Und da einfach sagen, ja, ich war in der NSDAP, ich war in anderen NS-Organisationen, der Deutschen Arbeitsfront, ich war sogar in der SA oder SS. Und auf der Basis wird dann ein Verfahren eröffnet.
Und wenn die Spruchkammer dann am Ende zu dem Ergebnis kam, jemand war Täter oder nur Mitläufer oder gänzlich unbelastet, ist das wirklich verlässlich aus heutiger Sicht? Also kann man daraus dann wirklich herauslesen, ob der eigene Verwandte NS-Täter war oder nicht?
Also man muss zunächst mal sagen, dass das schon ein Verfahren war, das einen hohen rechtsstaatlichen Anspruch hatte. Die Spruchkammern hatten schon die Möglichkeit, entsprechende Informationen zu erheben von Polizeidienststellen. Sie konnten auch Leumundszeugnisse berücksichtigen, zum Beispiel die entlastenden Leumundszeugnisse, die berühmten Persilscheine, und konnten sich da ein entsprechendes Bild machen. Andererseits war es ein absolutes Massenverfahren. Allein 170.000 Verfahren, die aus unseren Akten sprechen, in extrem kurzer Zeit, wenigen Monaten über die Bühne zu bringen, heißt, dass nicht immer so genau hingeschaut werden konnte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich heute aus einer historischen Sicht klarer sehen, inwieweit viele dieser Selbstentschuldungen, die vorgebracht wurden, die Selbstaussagen, einfach nicht stichhaltig genug sind. Also, so dass wir heute sagen, inwieweit sich eine Person wirklich zum Nationalsozialismus gestellt hat, dieses System freiwillig unterstützt hat, ein Teil davon war, das lässt sich aus der Spruchkammerakte kaum verlässlich sagen.
Können Sie all das auch den Menschen sagen, die jetzt zu Ihnen kommen und in diese Spruchkammerakten hineinschauen wollen? Also können Sie die beraten, was die Akten tatsächlich hergeben und wo sie eben auch an ihre Grenzen stoßen? Oder können Sie ihnen eigentlich nur die Unterlagen raussuchen und dann die Recherche und die Schlüsse daraus den Menschen selber überlassen?
Also wir vom Staatsarchiv München sind als öffentliches Archiv natürlich zunächst mal ein Recherchedienstleister. Es ist unser Job, diese Unterlagen findbar zu machen, verfügbar zu machen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir sind für Fragen verfügbar. Wir können erklären, was die Unterlagen bedeuten. Wir können erklären, wie sie entstanden sind, wie bestimmte Schriftstücke zu lesen sind. Wir haben eine Blogreihe bei uns, bei den staatlichen Archiven zurzeit am Laufen, die wir jeden Monat ergänzen mit Beispielen, mit Erläuterungen, mit einer quellenkundlichen Einschätzung dieser Unterlagen. Wir freuen uns sehr über Interesse, wenn das gelesen wird. Aber die Deutung, was sagt es jetzt über meine Familie, was ich da lese, was sagt es über deren Vergangenheit? Das müssen wir unseren Kunden oder Benutzern, wie wir sagen, überlassen.
Was die eigene Familie in der Zeit des Nationalsozialismus getan hat, wollen zurzeit viele Menschen wissen, seit die Mitgliedskarteien von NSDAP oder SS online durchsuchbar sind. Und auch Archive spüren dieses verstärkte Interesse, sagt Julian Holzapfel. Er leitet das Münchner Staatsarchiv, wo zehntausende Spruchkammerakten über Entnazifizierungsverfahren lagern. Herr Holzapfel, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich habe zu danken.